ja super schön hier. Ich habe die Apfelbäume bewundert, das sind ja super viele.
Kerstin ist 21 und vor 5 Monaten Mutter geworden. Seit Max auf der Welt ist, steht ihr Leben Kopf. Jetzt kann sie mal kurz ihre Arme ausschütteln und mich, die Reporterin, begrüßen. Kinderkrankenschwester Christiane Butz ist zu Besuch und trägt den Kleinen durch die Küche.
Hey, du. Ich glaube, du sagst vor jedem Mal über Kinder, weil du so hübsch, gell?
Auf jeden Fall, gell. Du bist schon Sonnenschein.
Wir gehen ins Wohnzimmer. Kerstin legt Max, der genauso wie seine Mutter im echten Leben anders heißt, auf eine Krabbeldecke am Boden. Da liegt er auf dem Bauch und reckt neugierig seinen Kopf nach oben. Auf der Decke liegt eine Wasserspielmatte, ein Babyzubehör. Sie sieht aus wie eine Mischung aus Luftmatratze und Aquarium und darin schwimmen bunte Fische, Enten und Seesterne. Max schaut sie fasziniert an und drückt mit seinen Händchen darauf herum.
Jetzt hat er auch schon probiert mit Popo. Also ja. Er nimmt den Popo ja so hoch und versucht sich so wegzurocken mittlerweile. Schauen wir mal.
Das ist schon was, gell?
Kerstin, ihr Mann und Sohn leben in einer 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Sie ist in einer kleinen Siedlung im Landkreis Erding. Im Wohnzimmer wuseln Meerschweinchen durch ein Gehege. Im Vorgarten wachsen Rosen und alte Apfelbäume. Rundherum sind Felder.
Das ist ja super schön gelegen hier. Das ist ja total
idyllisch.
Ja, wir
haben ein bisschen unsere Ruhe.
Ja.
Auch wenn keine anderen Kinder leider hier sind. Das ist das einzige Kind.
Ja, die paar Häuser haben alle sind ältere Menschen eher.
Ja. Alle so 40, 50 ungefähr. Mhm. Also wir sind echt die einzigen Jungen, die hier wohnen, gell? Du bist der Jüngste.
Bis auf die Autos, die oft zu schnell durch die Siedlung fahren, ist die Ruhe schön.
Und der Papa ist in der Arbeit gerade?
Ja, der ist arbeiten, genau. Ja, der keine Elternzeit genommen, weil, wie gesagt haben, finanziell ist es halt schwierig, wenn man dann sagt, er bleibt auch so lange daheim wie er. Also gut, ich bleibe ja bis Ende nächsten Jahres daheim, kriege aber nur ein Jahr Elterngeld quasi, also voll ausbezahlt. Und er hat am Anfang, glaube ich, 4 Wochen Urlaub gehabt, die hat er sich extra aufgehoben und war dann mit daheim. Und jetzt war er auch 2 Wochen erst wieder, spuckst du mich gleich an, 2 Wochen daheim.
So ein ganzer Tag allein mit Baby kann lang sein. Außerdem hat Kerstin als Mutter mit 21 wenig Gleichgesinnte, stößt oft auf fragende Blicke.
Also die Leute waren schon so ein bisschen verwundert, vor allem auch beim Zahnarzt oder so, wenn ich halt war. Und ich habe gesagt, ja, ich bin schwanger, ne? Macht das irgendwas aus oder irgendwie auch immer. Was? Schon, aber ich bin ja 21 erst. Was? So jung noch und da hatte ich noch was ganz anderes im Kopf. Und dann halt immer natürlich die Frage, war das geplant? Also bei jedem. Also egal wo oder wen wir getroffen haben, bei welchem Arzt oder sonst irgendwas immer. Ach, war das geplant? Auch beim Friseur zum Beispiel, wenn ich schwanger zum Friseur nochmal gegangen bin. Ach so, das war geplant. Also immer so ein bisschen so diese Empörung, weil sie gedacht haben, es ist aus Versehen passiert. Nee, also der war absolut geplant. Und ich bereue es auch nicht. Ich meine, worauf soll ich warten? Ich habe ja alles gehabt. Ich habe meinen Führerschein, meine Ausbildung, mein Partner jetzt schon seit 4 Jahren. Wir haben hier unsere Wohnung, haben es uns hier gemütlich gemacht, warum sollen wir da nicht starten? Weil die meisten werden ja doch jetzt mittlerweile so eigentlich so ab 30 machen.
Die meisten, genau.
Wenn nicht sogar älter.
Ja.
Also
ja.
Mein Rückbildungskurs war alles eigentlich eher über 30. Also war eine, die war 28 und der Rest war über 30 tatsächlich schon. Gell?
Kerstin war allein mit vielen Fragen. Da kam das Angebot der frühen Hilfen sehr gelegen, zumal der Kontakt bereits bestand. Denn Kinderkrankenschwester Christiane war schon mal als ganz normale Kinderkrankenschwester bei Kerstin.
Dann hat sich das aber so ein bisschen herausgestellt, dass ich vielleicht ein bisschen öfter brauche, öfter Bedarf da ist.
Ja.
Ich hatte zwar eine Hebamme, aber die ist jetzt nicht so, wie soll man sagen, ja, ist ein bisschen auf dem älteren Stand und jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, sie kann mir da jetzt viel helfen oder ist halt so schnell abgewürgt worden, so, ich wird schon, ne? Und das war mir halt ein bisschen zu wenig, vor allem ist ja mein erstes Kind.
Mhm.
Und deswegen war ich dann ganz froh, dass die Christiane dann da war. Und dann hat sie mir eben auch gesagt, nachdem sie ja, glaube ich, zweimal oder so da ist, dass es da eben noch das Programm gibt, was die Möglichkeit wäre. Und dann habe ich mich eben ans Jugend- oder Landratsamt, weiß nicht, was genau das ist. Genau, habe ich denen eben eine E-Mail geschrieben und dann ging das eigentlich ganz flott. Dann, glaube ich, war die ja schon 2 Wochen später, waren schon da und dann gab es ein Gespräch und dann, ja, sind wir 2.
Genau, cool. Ja. Wie oft habt ihr jetzt schon Treffen gehabt?
Boah.
Das ist eine gute Frage. Sind wir schon?
Also, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte schon gesagt, irgendwo 8-9 Mal, wenn ich öfter. Wenn ich sogar 10. Also kann gut sein. Ja. Es war ganz am Anfang noch, genau, weil er hatte ziemlich an Gelbsucht. Und da war sie öfter da und auch Telefonkontakt und WhatsApp. Genau. Und seitdem ist sie immer öfter da gewesen, zum Glück. Weil es gibt immer gibt es eigentlich neue Themen. Kommt immer was dazu. Bauchschmerzen. Irgendwas.
Irgendwas ist immer. Das kennen viele, vielleicht sogar alle Eltern, vor allem beim ersten Kind. Kaum war Max Gelbsucht vorbei, folgte das nächste Thema, Gewicht.
Er ist jetzt nicht so der Riesenzunehmer. Gut, mein Mann ist auch eher schmächtig, ich auch. Er hat halt zögerlich zugenommen. Und da war halt immer schon so ein bisschen, oh, das machen so 70 Gramm in der Woche und das ist halt doch ein bisschen wenig. Aber ich bin auch ein bisschen entspannter geworden, eigentlich auch wegen dir hauptsächlich, weil es ihm ja auch so immer gut ging, also ihm ging es nie irgendwie schlecht. Also er war nie schläfrig oder die Frontanelle war nie eingefallen, also es ging ihm halt immer gut, aber er hat halt immer wenig zugenommen. Also meine Hebamme hat dann auch gleich gesagt, oh, auf jeden Fall dann zufüttern sofort. Und da war halt gleich so, okay. Das war ein bisschen schade, weil sich halt auch nicht die Gesamtsituation halt angeschaut hat. Also man guckt ja eigentlich, warum nimmt er denn vielleicht nicht so viel zu? Was ist mit dem Stillen? Ist er richtig angelegt? Was weiß ich. Und da hat mir dann die Christiane eigentlich die Angst so ein bisschen genommen. Und seitdem bin ich ein bisschen gelassener geworden. Mhm. Weil ich wiege jetzt auch nicht mehr so oft. Also ich habe ihn jetzt die Woche gar nicht gewogen, weil ich mich ein bisschen da rausnehme. Jetzt wiege ich ihn wahrscheinlich nur noch alle 2 Wochen so ungefähr. Weil dann habe ich so einen Durchschnittswert, weil dann muss ich mir keine Gedanken machen, wenn es nur einmal 70 Gramm waren und den anderen 140. Sondern dann teile ich einfach das Ergebnis und sage, okay, es waren in der Woche 120 Gramm und dann bin ich zufrieden.
Wir haben einfach ein ganzes Repertoire mit dabei. Also normal gibt es ja in dem Sinne jetzt bei uns nichts, sondern welche Möglichkeiten gibt es das und was funktioniert für euch als Familie? Weil was für die eine Familie funktioniert, funktioniert für die andere nicht. Und da sind wir einfach da, um da ein bisschen Hilfestellung mitzugeben. Was könnte euer richtiger Weg sein?
Das Ziel der frühen Hilfen, frisch gebackene Mütter und Väter in der neuen Situation nicht alleine lassen. Besonders dann nicht, wenn die Situation sie überfordert. Damit wollen die frühen Hilfen verhindern, dass Risiken für das Kindeswohl entstehen. Eine solche Gefährdung kann auftreten, wenn etwa Babys nicht beaufsichtigt oder schreien gelassen werden, wenn sie zu dünne Kleidung tragen, wenn viele wichtige Arzttermine verpasst werden, wenn die Eltern nur streiten, wenn Babys psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Die frühen Hilfen unterstützen ganz unterschiedlich. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal Eltern ohne Filter herumgefragt. Über 60.000 Userinnen und User folgen dem Kanal. 137 Eltern haben uns von ihren Erfahrungen mit den frühen Hilfen erzählt. Bei vielen ging es um Beratungsthemen, wie bei Kerstin. Stillprobleme, Schlafsituation, Geschwistereifersucht, Beziehungskrise oder einfach mal mit jemandem über dieses wahnsinnige Elternleben reden. Bei einigen Familien haben die frühen Hilfen eine konkrete Entlastung ermöglicht, in Form einer ehrenamtlichen Familienpatin, die zum Beispiel 4 Stunden die Woche auf die neugeborenen Zwillinge aufpasst oder die 1 Stunde wöchentlich mit dem Baby spazieren geht. Sozialpädagogen vermitteln frühe Hilfen häufig in Familien, die neu in Deutschland sind und womöglich ein hierzulande nicht mehr zeitgemäßes Verständnis von Erziehung haben. Manche Eltern haben durch die frühen Hilfen Anschluss an ein Elterncafé gefunden oder sind in eine Schreiambulanz vermittelt worden. Oder sie haben ganz konkrete psychologische Unterstützung erhalten. Marion aus der Eltern ohne Filter-Community hatte einen schwierigen Start mit ihrem zweitgeborenen Sohn. Er kam 2 Monate zu früh per Notkaiserschnitt auf die Welt, musste auf die Neo-Intensiv. Noch dazu zog die Familie zur gleichen Zeit in ein neues Haus auf dem Land um. Und die große Schwester, ein gefühlsstarkes Kind, reagierte auf ihren Bruder aggressiv. Alles sehr chaotisch und hochdramatisch, sagt Marion. 2 Wochen nach dem Erstkontakt mit den frühen Hilfen meldete sich eine Psychologin bei ihr, erzählt Marion in einer Sprachnachricht.
Die hat dann angerufen und halt mal alles gefragt. Dann habe ich ihr auch die ganze Story halt erzählt. Und die hat sich dann halt alle 2 Wochen gemeldet. Wir haben immer Telefontermine vereinbart, weil es für mich einfach nicht so easy war dann, mit beiden Kindern da aus dem Haus zu gehen. Und die war super nett. Die hat dann immer eigentlich sich mein Leid angehört und mir einfach auch Tipps gegeben, was ich so im Alltag machen kann. Und hat mich auch darin bestärkt, dass ich echt einen guten Job mache. Ja, es war einfach wie eine psychologische Unterstützung in dieser Phase mit plötzlich 2 Kinder, plötzlich an einem neuen Wohnort. Und es war einfach heftig und es war einfach so eine kleine Mini-Mini-Mini-Therapie.
Auch Stefanie hat uns über Eltern ohne Filter auf Instagram geschrieben. Sie hatte mit ihrer ersten Tochter einen schweren Start. Schwierige Schwangerschaft und Geburt, Schreibaby, Wochenbettdepression. Ihr Mann begann zu recherchieren und stieß auf KOKI, kurz für Koordinierende Kinderschutzstelle, wie viele Beratungsstellen der frühen Hilfen in Bayern heißen. Sie schickten eine Familienhebamme.
Die war dann tatsächlich der totale Engel. Die ist fast jeden Tag gekommen in der Anfangszeit, hat mehrere Stunden bei uns verbracht, hat dem Haushalt geholfen, hat uns im Umgang mit dem Baby geholfen, hat das Baby mal abgenommen, Tipps und Routine einfach eingeführt. Dann hat sie das Thema Schlafen komplett neu aufgezogen. Und das Allerwichtigste, sie hat mir selbst psychologischen Beistand geleistet. Sie hat mich dann an eine Psychiaterin weitervermittelt, die eigentlich auch gar keine Neupatienten mehr aufgenommen hat. Aber ich habe dann gesagt, ja, ich komme von der und der Dame. Und dann ging das auch mit dem Termin. Und dadurch wurde bei mir dann eine mittelschwere Wochenbettdepression diagnostiziert. Und da war ich eigentlich ganz froh darüber, weil dann konnte ich das Gefühl in mir irgendwie benennen. Genau, sie hat uns dann bis zum ersten Geburtstag begleitet und sich dann langsam verabschiedet und ja, uns in die Selbstständigkeit entlassen. Unterm Strich würde ich sagen, also diese Frau hat quasi mein Leben und unsere Partnerschaft gerettet und ich bin da sehr dankbar dafür. Und ich finde es einfach unglaublich, dass es so eine Einrichtung heutzutage noch umsonst gibt. Und alle Betroffenen, die sollen einfach keine Hemmnisse haben, sich Hilfe zu holen.
Der überwiegende Teil der 137 Erfahrungsberichte mit den frühen Hilfen, die wir über den Eltern ohne Filter Instagram-Kanal eingeholt haben, ist positiv. Negatives dagegen hat Sophie erlebt, als in einer schwierigen Phase nach der Geburt des dritten Kindes mit Geschwistereifersucht und einer Paarkrise eine Sozialpädagogin zu ihr kam.
Es waren dann halt immer so Ratschläge, die sie mir gegeben hat, die ich dann auch eigentlich, ja, so auf Brigitte.de oder so mir hätte holen können. Und also ich muss auch sagen, sie hat mir echt wirklich nichts gesagt, was ich nicht schon wusste. Naja, und dann ging es eben auch viel um ihre Söhne. Im Endeffekt war es dann nach ein paar Wochen so, dass ich immer dachte, oh Gott, jetzt kommt sie wieder. Jetzt darf ich wieder Kaffee machen und mir eben ihre Storys über ihre Söhne anhören. Und na, bei uns zu Hause wurde die Situation halt immer angespannter und immer schlimmer. Und wir haben auch Paartherapie gemacht, weil eben uns als Paar das so extrem belastet hat. Und ja, und dann hat mich das halt auch extrem belastet, dass sie dann immer so einmal die Woche kam und ich mir so diese gute Laune-Stories anhören musste. Und dann hat sie auch so ein paar sehr veraltete Tipps noch gehabt. Also es ging dann irgendwie darum, ich habe ihr halt erzählt, dass es bei uns als Paar auch irgendwie gerade sehr schwierig ist. Und sie meinte, naja, ich soll doch vielleicht das Baby schon dran denken, das langsam mal abzustillen, weil es ist schon, der Mann fühlt sich dann schon ein bisschen vernachlässigt, wenn er irgendwie so immer nur das Baby und am Busen und so. Und ich dachte, hä, sind wir nicht irgendwie schon ein bisschen weiter? Sie kam dann auch echt so bis zum bitteren Ende, also so lang, ich weiß nicht genau, 3 Monate oder so.
Und nicht immer werden die für die Familien kostenlosen Angebote der frühen Hilfen vom Jugendamt genehmigt. Auch wenn einer der Leitsätze besagt, dass der Zugang niedrigschwellig sein soll. Bei Martina, Mutter von 3 Kindern, hat es nicht geklappt.
Wir hätten sehr gerne mal Hilfe in Anspruch genommen, weil als unser 3. Kind geboren wurde, waren die großen 2 erst 2 und 3 Jahre alt und ich mitten in einer Wochenbettdepression. Aber leider war die Aussage vom Jugendamt, da nur solange jetzt keine Gefahr auf die Kinder ausgeht und ich sie versorgen kann mit Nahrung, Kleidung und so weiter, wird es für mich keine Hilfe geben, was uns sehr enttäuscht hat.
Zurück im Landkreis Erding. Ich bin zum Hausbesuch bei Kerstin und ihrem Sohn Max. Der hat sich den Beißring so weit in den Mund hineingesteckt, wie es nur geht.
Okay. Oh. Hat er geschmuckt oder nee, zu weit reingesteckt?
Ja, sag mal.
Das ist schon öfter Würgegeräusche dann.
Ja.
Ist jetzt Hunger langsam, glaube ich. Oh.
Kerstin setzt sich auf die große Couch und will Max anlegen. Dafür packt sie ein Stillhütchen aus. Ein Aufsatz für die Brustwarze aus transparentem Silikon, das bei manchem Stillproblem helfen kann. Auch nachts läuft das Stillen nicht so, wie Kerstin es sich vorstellt.
Wie ist es mit der Nacht dann auch gewesen? Hast du das Gefühl, es hat irgendwelche Auswirkungen gehabt?
Also er kommt jetzt eigentlich immer 4-mal in der Nacht. Und wenn er wirklich schon nach 2 Stunden kommt, oder auch schon so nach 1-3 Viertelstunden, wenn er das Weinen anfängt, dann lege ich ihn eigentlich auch nicht an.
Mhm. Max kann es gar nicht mehr erwarten. Er wirbelt wild mit dem Kopf hin und her, bis das Stillhütchen endlich über der Brustwarze ist und er andocken kann.
Nee, also dann habe ich noch nicht angelegt, weil ich habe es aber auch am Schreien gemerkt, dass er jetzt kein Hungerschrei hat. Also er hat sich jetzt nicht da so voll reingeschrien, sondern es war halt eher so, passt mir halt nicht so, Beschwerde. weinen halt. Und dann habe ich ihn halt hauptsächlich getröstet und halt wieder in meinen Arm gelegt und Nuki angebunden.
Und hat gut funktioniert? Und,
ja, also er weint zwar dann so 10 Minuten, also maximal 15 Minuten und dann ist er dann wieder.
Aber gut, schau.
Und ich denke mir, wenn er dann weiter oder wieder einschläft, hat er auch noch keinen richtigen Hunger gehabt.
Nee, und wie lange hält er dann durch bis zum nächsten Mal, bis er sich wieder meldet?
1 oder 2 Stunden.
Echt? Also trotzdem, das heißt, es sind dann 3-4 Stunden auch nachts. Ja, super. Ja.
Entstanden sind die frühen Hilfen 2006, als eine UNICEF-Studie darauf hinwies, dass in Deutschland wöchentlich 2 Kinder an den Folgen von Gewalt und Misshandlungen sterben. Die damalige Familienministerin Ursula von der Leyen richtete daraufhin das Zentrum des Bundes für frühe Hilfen ein. Es sollte in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem Deutschen Jugendinstitut als Informationszentrum zum Aufbau von Frühwarnsystemen dienen. Und das System scheint zu wirken. Langfristig gehen die Zahlen der gewaltsamen Todesfälle von Kindern zurück, auch wenn es etwa 2021 einen Ausreißer nach oben gab. Eine aktuelle Studie des Zentrums für frühe Hilfen von September 2023 zeigt, dass es den meisten Familien mit kleinen Kindern in Deutschland gut geht. Bei 78% der Säuglinge und Kleinkinder ist der Gesundheitszustand sehr gut. Aber die Daten haben noch ein anderes Ergebnis gebracht. Die Chancen auf ein gesundes Aufwachsen sind ungleich verteilt. Die Corona-Pandemie hat die Ungleichheiten weiter vertieft. Erheblich belastet sind Familien in Armut. Das sind häufig Alleinerziehende und Familien mit niedriger Bildung. 21% der Kinder aus armutsbetroffenen Familien sind nicht altersgerecht entwickelt. An genau diese Familien ranzukommen, ist nicht immer leicht, sagt Mechthild Paul, die das Nationale Zentrum für frühe Hilfen in Köln leitet.
Nehme ich Hilfe an oder nicht, bin ich dann gleich so ein Stigma, ich schaffe das nicht alleine. Es ist mit ganz vielen Ressentiments verbunden und sich jemandem anzuvertrauen.
Vertrauen in die Einrichtung ist das eine. Das andere ist, vielen sind die frühen Hilfen einfach nicht bekannt. Nur ein Drittel von etwa 1700 Eltern, die auf unserer Instagram-Plattform Eltern ohne Filter an einer Umfrage teilgenommen haben, kennen das Angebot.
Aber da probieren wir gerade ein Modell aus, das nennen wir mobile frühen Hilfen, sodass wir die Netzwerke bekannt machen. Wir fahren mit einem Bus, das ist aber jetzt erstmal ein Bundesmodellprojekt, mit dem Bus in ländliche Regionen, wo es eher weniger Angebote gibt. Und das machen wir zusammen mit den Netzwerken vor Ort, dass wir Mitarbeitende aus den Netzwerken mitnehmen und sich dann auch den Familien vorstellen. Da fahren wir zum Beispiel zu Einkaufszentren oder auch Familienfesten oder Stadtfesten, um halt dort auch ein Angebot machen zu können und auch die Wege für die frühen Hilfen ein bisschen niedrigschwelliger gestalten, sodass alle Familien erstmal davon wissen. Und dann aber auch, dass da auch, sage ich mal, Kontakte angebahnt werden. Man kann ja heute auch digital Kontakt zueinander aufnehmen, aber das fällt natürlich leichter, wenn man sich mal kennengelernt hat.
Kontakte zu vielen Menschen, womöglich auch zu Vätern? Denn wie vielleicht beim Zuhören der Reportage schon aufgefallen ist, kommen bislang nur Frauen zu Wort. In den über 100 Erfahrungsberichten, die wir über Eltern ohne Filter bekommen haben, war nur ein einziges Mal von einem Vater, der Unterstützung von den frühen Hilfen erhalten hat, die Rede, nach der Trennung von der Mutter seines Kindes. An dem weiblichen Überhang in dieser Reportage sieht man einerseits, wie sehr die Fürsorgearbeit in den Händen der Frauen liegt und andererseits, dass Männer offenbar selten Zugang zu dieser Art von Hilfesystem haben. Im Landkreis Erding bei Kerstin spielt Baby Max mit Kinderkrankenschwester Christiane auf der Krabbeldecke. Kerstin nutzt die Gelegenheit, um den Wäscheständer reinzuholen.
Oh, was ist los?
Nach einiger Zeit wird Max müde. Er beginnt zu quengeln. Nur das Einschlafen, das ist immer noch schwierig.
Bei jedem Nickerchen eigentlich tagsüber auch immer noch, ja. Beschwerde sich und weint und schreit vorher und dann erst schläft er ein. Und ich habe ihn einfach zu früh hingelegt und dann war ich zum Teil hier eine Dreiviertelstunde mit ihm gesessen und habe versucht, ihn zum Schlafen zu bringen und er hat nur geschrien und das war halt Katastrophe. Und dann haben wir eben angefangen, ihn ein bisschen später schlafen zu legen. Dann, wenn er wirklich eigentlich wirklich schon fast schon drüber ist eigentlich, also wenn er wirklich sehr müde ist und schon quengelt auf dem Arm. Genau, und dann geht es so vielleicht 5 oder 10 Minuten und dann schläft er ein.
Ja, das ist gar nicht so leicht, den richtigen Moment abzufinden.
Nee, null. Und es ist auch so unterschiedlich von Kind zu Kind, eben zu gucken, je kleiner sie sind, desto weniger schaut man, dass sie über den Punkt rüberkommen, weil sie dann eigentlich sich gar nicht mehr runter regulieren können, dann wird es noch schwieriger. Und da jetzt eben zu gucken, jetzt ist er einfach nochmal ein bisschen älter zu schauen, vielleicht braucht er schon ein bisschen einen späteren Zeitpunkt, dass er ein bisschen mehr müde ist, anstatt so diese frühen Müdigkeitszeichen. Da immer so ein bisschen zu probieren, da auch den Eltern halt die Sicherheit mitzugeben. Du kannst auch mal gucken, was passiert denn, wenn.
Ja, mal ausprobieren, sich zu trauen, mal was anders zu machen oder nicht so, wie man es eigentlich gelesen hat oder sich informiert hat, sondern einfach mal sich auch ein bisschen mehr nach dem Kind eigentlich zu richten tatsächlich. Aber es gilt ja nicht alles für jedes Kind. Jedes Kind ist ja anders.
Jedes Kind ist anders und jede Elternsituation auch. Ob erstes Kind oder viertes, ob Schreikind oder Anfängerbaby, ob arm, ob reich, ob Stadt oder Land, einen gesunden und entwicklungsförderlichen Start ins Leben haben alle Kinder verdient.